Especially in the case of Latvia, it's really amazing that we have this coastline.
Es ist wirklich toll, dass die Küste in Lettland frei zugänglich ist. Du kannst von der litauischen Grenze bis zur estnischen in einem durchlaufen. Wir haben keine Privatstrände. Hoffentlich bleibt das so. Dieser freie Zugang zur Ostsee ist ein großer Schatz.
So here it's everything for free and I think that's really big treasure.
Sagt diese Lettin voller Überzeugung. Das ist sicherlich so. Aber die Ostsee ist bedroht. Vom Klimawandel, durch lettische Fischer und Bauern, durch verschmutzte Flüsse, die aus Belarus kommen und in die Ostsee fließen. Und durch Russlands oft schrottreife Schattenflotte mit Rohöl an Bord. Aber es gibt in Lettland auch Menschen, die sich um die Ostsee kümmern und sie schützen wollen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Michael Franzen war in Lettland unterwegs und hat einige von ihnen getroffen. Und er hat erfahren, welchen Schwierigkeiten sie ausgesetzt sind, obwohl die Ostsee für alle Letten eine wichtige Rolle spielt, wirtschaftlich durch den Fischfang, militärisch durch die NATO-Mitgliedschaft und politisch als Tor zur Welt.
Der Ostseestrand von Upeskriva, dem lettischen Fischerdörfchen. Er ist menschenleer und wie aus dem Bilderbuch. Weißer Sandstrand. Im Wasser ziehen ein paar Schwäne majestätisch ihre Runden. Janis Matulis seufzt zufrieden. Der Umweltschützer kommt hier abends häufiger vorbei. Sein Sommerhaus liegt direkt hinter den Dünen.
So, I'm very old dinosaur in green movement.
Der alte grüne Dinosaurier hat den ganzen Sommer in Upeskriva verbracht. Er mag es hier. Die Ruhe, dass er bei offenem Fenster das Meeresrauschen hören kann.
Yeah, it is a very typical fisherman village nowadays without any fishermen.
Upeskriva ist ein sehr typisches Fischerdorf. Heutzutage allerdings ohne einen einzigen Fischer. Es gibt keine Jobs außer im Tourismus. Früher zu Sowjetzeiten hatten wir einen kleinen Hafen mit Fischerbooten. Und das Gebäude rechts, siehst du, das ist ein Überbleibsel der Fischproduktion. Das ist alles Anfang der 90er in der Endphase der Sowjetunion und zu Beginn der lettischen Unabhängigkeit zusammengebrochen.
Ja, when everything collapsed.
Schön ist es am Strand, schön friedlich. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen. Anfang August war in Upeskriva Land unter. Sturm mit orkanartigen Böen und Rekordniederschlägen.
Here in last 2-3 years 5-6 meters were taken away.
Janis bleibt am Strand an einer großen Kuhle stehen. Bis vor 2-3 Jahren standen hier noch Dünen. Ein Sturm fegte sie weg. 5-6 Meter einfach weggeschwemmt.
That is erosion process going on. You will see the example.
Der Erosionsprozess schreitet voran. Der Klimawandel spielte eine Rolle. Das ist das eine Problem. Das andere sind die illegalen Gebäude. Also für mich bleiben die illegal, auch wenn sie inzwischen legalisiert wurden. Die Besitzer haben jetzt irgendwelche Erlaubnisse, obwohl laut Gesetz in den Schutzgebieten außerhalb von Upeskriva im Abstand von 300 Metern von der Küste nicht gebaut werden darf. Aber dann finden diese Leute plötzlich auf ihrem Gelände eine alte Grundmauer und schon dürfen sie ihre Villa bauen. Weil da stand ja schon etwas. Wir haben versucht, dagegen vorzugehen, aber da war nichts zu machen. Diese Leute sind sehr einflussreich und bestens vernetzt.
Janis rotes Haus, es mag zwar windschief sein, und doch dürfte es inzwischen ein kleines Vermögen wert sein. Upeskriva ist in. Riga, die Hauptstadt, nur 1,5 Autostunden entfernt. Die Nachfrage nach Ferienhäusern groß. Doch verkaufen? Der Jurist schüttelt auf der Veranda den Kopf. Niemals. Im August haben sie in seinem Garten das 20-jährige Jubiläum der lettischen Grünen-Bewegung gefeiert. Der mit 60er ist Vorsitzender von Lettlands wichtigster Umwelt-NGO, hauptberuflich. Eingeladen waren auch ein paar potenzielle Sponsoren. Schließlich sind Janis und Co. notorisch knapp bei Kasse. Die Mitgliedsbeiträge und Gelder deutscher und schwedischer Stiftungen, eigentlich reicht das von vorne bis hinten nicht. Aber wird schon, es muss. Der grüne Dinosaurier nickt. Demnächst will er wieder einen Förderantrag stellen beim lettischen Umweltministerium.
When it comes to funds, to financing, then of course it is very hard.
Es ist sehr schwer, an Regierungsgelder zu kommen. Ständig gibt es irgendwelche Reformen. Die Regierung hat vor kurzem das Umweltministerium in zwei verschiedene Ministerien aufgeteilt. In ein Klimaministerium und ein Umweltministerium. Ehrlich gesagt ist mir immer noch schleierhaft, an wen ich mich wenden muss, um Fördergelder zu beantragen. Und welche Abteilung welche Kompetenz hat. Ich weiß es einfach nicht.
So, which competence has each of the departments, I don't know yet.
Nach Riga, in die Hauptstadt des 1,9 Millionen Landes, ins neu geschaffene Klima- und Energieministerium.
We must be ready for all situations.
Klimaminister Kaspar Smelnist ist allseits bereit. So viel vorneweg, prinzipiell. Nur wie das mit Fördergeldern für Umweltprojekte an der Ostsee läuft, wer da verantwortlich ist, sein neues Ministerium oder das alte Umweltministerium, dazu will der 35-Jährige nichts sagen. Das sei noch in der Mache, wiegelt der grünen Politiker ab. Nur um hinzuzufügen, über die Ostsee könne man sich aber gerne unterhalten. Ob man denn schon gehört habe, dass die lettische Regierung vor der Küste Kurlands einen 40.000 Hektar großen Windpark plane, internationale Investorenschlange ständen und man natürlich versuche, die Nährstoffeinträge in die Ostsee zu reduzieren, trotz aller Probleme.
The main rivers, what is coming in Latvia is from the other countries, like Belarus.
Unsere Hauptflüsse entspringen in anderen Ländern, in Belarus etwa oder Russland. Wir wissen, dass die Industrie und Landwirtschaft dort die Flüsse weiter verunreinigen und damit auch die Ostsee. Aber dagegen können wir nichts tun, erst recht nicht seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Es gibt keinen Austausch mehr. Und unsere eigenen Landwirte, nun ja, sie sind, wie sie sind. Doch da können wir schon eher ansetzen und ihnen beispielsweise vorgeben, weniger Pestizide zu sprühen. Aber was Belarus angeht, sind uns die Hände gebunden. Ja, im Moment ist es kompliziert.
Die neue geopolitische Lage, längst macht sie sich auch in der Ostsee bemerkbar. Mehrmals wurden in den Gewässern von NATO-Ländern wie Lettland und Schweden russische U-Boote gesichtet. Und dann sind da noch die maroden Schiffe der russischen Schattenflotte. Es ist ein offenes Geheimnis, dass russische Öltanker auf offener See ihre Fracht auf uralte, unversicherte Schiffe umpumpen, um so die EU-Sanktionen zu umgehen. Diese russischen Geisterschiffe unter fremder Flagge sind aktuell die größte Umweltgefahr für die Ostsee. So sieht das nicht nur der lettische Klimaminister.
Of course, we are really a little bit, I wouldn't say afraid, but disturbing about what's happening.
Ja, sicher. Ich würde nicht sagen, dass wir Angst haben, aber es beunruhigt uns. Wir wissen alle, in welch katastrophalem Zustand sich diese Geisterschiffe befinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Katastrophe passiert. Wir in Lettland hoffen, dass es nie zu einer Ölpest in der Ostsee kommt. Aber ausschließen? Nein, ausschließen können wir das nicht. Es besteht ein hohes Risiko. Die Frage ist, was können wir dagegen unternehmen? Lettland allein kann da wenig tun. Das muss global gelöst werden. Irgendjemand kauft ja das Öl dieser Schattenflotte. Die Käufer müssen ihrer Verantwortung gerecht werden.
Hi.
Hello.
I'm Ilse.
Yes, Michael.
So, nice to meet you here.
Eine Ölpest auf der Ostsee. Für Ilse Sabile wäre das eine einzige Katastrophe. Die Biologin leitet bei der staatlichen Naturschutzagentur das Life Reef Projekt, das Riffprojekt in Sigulda, einem malerischen Städtchen im Landesinneren, am Hauptsitz der Agentur. Ein Büro an der Küste, meint die 37-Jährige, das sei zu teuer. Ein-, zweimal im Monat allerdings fährt die Umweltschützerin runter an die Ostsee mit Besuchergruppen oder wenn ihr Forschungsschiff in See sticht, um mit Unterwasserrobotern und Tauchern die Ostseeriffe zu erforschen.
We want to expand the borders of our marine protected areas.
Wir wollen die Grenzen unserer Unterwasserschutzgebiete ausweiten. Wir haben einige wirklich bemerkenswerte Riffe auf offener See entdeckt. Sie liegen noch in lettischem Hoheitsgebiet. Bevor wir an den Start gingen, wussten wir gar nicht, dass es sie gibt. Unsere Taucher schwärmen. Diese Riffe sind wunderschön und voller Muscheln.
Beautiful and good quality and grown with mussels.
Auf 5 Jahre ist Ilses Projekt angelegt. Anfang des Monats hat sie mit ihrem Team 4-jähriges Jubiläum gefeiert. Doch richtig nach Feiern zumute war den 6 nicht. Es gibt Gegenwind. Seit klar ist, dass Life Reef die bestehenden maritimen Schutzgebiete erweitern will. Ilse schüttelt am Strand von Saulkrasti den Kopf. Von hier kann man am Horizont eines der potenziellen neuen Schutzgebiete sehen.
Das kommt hauptsächlich von der Fischindustrie. Die Fischer reden einfach nur Mist. Sie wollen immer nur weiter fischen, fischen, fischen. Und nicht verstehen, dass wir die Brutgebiete und Fischbestände entlang der Riffe schützen müssen. Die Kommunikation mit ihnen ist schwierig. Da ist kein Dialog möglich. Das ist eher ein Monolog unsererseits.
So, it's quite a monologue of our side.
Also some politics involved as well.
Das Ganze hat auch eine politische Note, ergänzt Ilses Mitarbeiterin Gunther Gabrane.
Next year will be elections, like local government elections.
Nächstes Jahr finden Kommunalwahlen statt. Und der Vorsitzende der lettischen Fischervereinigung will da antreten, in einem Bezirk in Kurland an der Bucht von Riga. Er ist ein Populist. Ihm ist jedes Mittel recht, sich in Szene zu setzen. Also hat er sich auf uns eingeschossen. Er macht das, um beliebter und bekannter zu werden.
Gunther kennt den Populisten. Wie der Zufall es will, ist er ihr Nachbar. Eigentlich ein ganz umgänglicher Typ, erzählt die 48-Jährige in ihrem Büro, in dem Billy, ihr vierbeiniger Schatten, unterm Tisch friedlich vor sich hindöst. Am Gartenzaun sei der Mann freundlich und nett, doch hintenrum mache er ihr das Leben schwer. Sie zeigt auf dem Bildschirm ihres Notebooks, da ihre Facebook-Seite. Sie mussten sie gerade aktualisieren, Anweisung von oben, um auch die Fischer zu Wort kommen zu lassen. Ein Jahr noch, dann läuft das Riff-Projekt aus. Und danach? Gute Frage. Dass es neue Gelder gibt von der EU und dem lettischen Staat? Nein, das glaube sie nicht, meint die Biologin. Eher schon, dass sie vielleicht in der Naturschutzagentur weitermachen könne, für wenig Geld.
In our life we can decide what we are going to do.
Du kannst selbst über dein Leben entscheiden. Willst du möglichst viel Geld verdienen, egal wie, oder etwas Sinnvolles tun, für die Umwelt zum Beispiel, ohne reich zu werden? Natürlich nagt die Unsicherheit an einem, aber ich und die anderen, wir nehmen das auf uns. Unser Projekt zum Schutz der Riffe, die ganze Büroarbeit, das alles dient dem Umweltschutz. Wir tun das freiwillig. Niemand hat uns dazu gezwungen.
Zurück nach Riga, an den Hausstrand der lettischen Hauptstadt. Und damit zu einer weiteren leidenschaftlichen Frau. Schütteln, schütteln, immer kräftig den Sand durch das Sieb schütteln. Valentina Bodokowska schaut in ihr Metalleimerchen. Bingo, da ist doch was.
Das ist definitiv irgendein weißes Plastikdreieck. Ich würde vermuten von einem Spielzeug oder einer Flasche. Irgendwas in der Art. Schwer zu sagen, was es ist.
Es ist Dienstagabend. Eine Stunde noch, dann wird die Sonne am Horizont hinter der Ostsee verschwinden, als feuerroter Ball. Valentina liebt das. Manchmal bleibt sie extra länger am Strand, um sich das Naturspektakel anzuschauen. Jetzt aber heißt es erst einmal weiterschütteln. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wasserökologie will schauen, ob sich noch mehr Plastik am Strand findet. Ist schon besser geworden, meint die 33-Jährige. Seit Lettland 2022 ein Pfandsystem für Getränke eingeführt hat, werden kaum noch Plastikflaschen angeschwemmt. Doch das heißt noch lange nicht, dass alles gut ist. Da ist nämlich noch das Mikroplastik.
Wenn Plastik kleiner wird, ist das problematisch, weil es in die Nahrungskette gelangen kann. Die Fische essen dieses Mikroplastik und wir essen die Fische. So gelangt es in unseren Körper. Ein weiteres Problem ist, dass Mikroplastik Bakterien überträgt. Bakterien können auf Plastik wachsen. Es sollte auf keinen Fall in die Umwelt gelangen.
Valentina packt das Sieb und den Metalleimer in ihren Rucksack. Genug für heute. Morgen wird sie die Proben im Labor unter die Lupe nehmen. Sie setzt sich auf einen Baumstumpf am Strand. Eine kurze Verschnaufpause, bevor es zurück zur Bushaltestelle geht. 550 Kilometer lang ist die lettische Ostseeküste, samt zweier Nationalparks und diverser Natura 2000 Schutzgebiete. Valentina kennt sich aus mit den Fakten. Ein letztes Mal blickt die junge Lettin aufs offene Meer. Schon schön hier.
Especially in the case of Latvia, it's really amazing that we have this coastline.
Es ist wirklich toll, dass die Küste in Lettland frei zugänglich ist. Du kannst von der litauischen Grenze bis zur estnischen in einem durchlaufen. Wir haben keine Privatstrände. Hoffentlich bleibt das so. Dieser freie Zugang zur Ostsee ist ein großer Schatz.
So here it's everything for free and I think that's really big treasure.
Ende April haben die Ostsee-Anrainerstaaten in Lettlands Hauptstadt Riga über den Meeresschutz beraten. Ihre Umweltminister haben am Ende ihrer Beratungen mitgeteilt, dass die Ostsee nach wie vor unter einem enormen Druck steht. Und durch Russlands Krieg gegen die Ukraine zeige sich, wie überlebenswichtig eine funktionierende Infrastruktur in der Ostsee ist. Deshalb sei ihr Schutz auch ein Friedensprojekt. Wir bleiben in Lettland, wo Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen die Menschen stark beschäftigen. Denn in Lettland sind 30-40% der Bevölkerung ethnische Russen. Die Mehrheit von ihnen hat einen besonderen Status. Sie sind nicht staatenlos, sondern sie sind Nichtbürger Lettlands mit einem sogenannten grauen Pass. Was das genau heißt und was das für die aktuelle Situation in der Baltischen Republik bedeutet, das möchte ich wissen von Oliver Morwinski. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung für die baltischen Staaten mit Sitz in Riga. Hallo, Herr Morwinski.
Hallo, Frau Wohland.
Wie sehen die ethnischen Russen den Krieg Russlands gegen die Ukraine? Und gibt es einen Unterschied zwischen denen, die einen lettischen Pass haben und denen, die den sogenannten grauen Pass haben?
Ja, das ist eine gute Frage, denn das Spezifikum grauer Pass trifft zwar nicht nur auf Lettland zu, aber ist schon etwas Besonderes, auch hier in der Region. Generell kann man sagen, dass der Blick auf den Krieg in der Ukraine und den Blick auf Russland nicht eindeutig am Pass auszumachen ist, sondern das ist eher eine ideologische Frage. Man muss dazu wissen, es gibt ca. 400.000 ethnische Russen in Lettland. Davon haben allerdings knapp 300.000 einen lettischen Pass. Das heißt, hier haben wir schon eine starke Abgrenzung zwischen ethnischen Russen oder ethnischer Russin und lettischem oder lettischer Staatsbürger, Staatsbürgerin. Zusätzlich gibt es eben noch dieses Spezifikum grauer Pass. Das ist eingeführt worden, Beginnung der 90er Jahre, als Lettland zum zweiten Mal unabhängig geworden ist, weil man im Endeffekt vor der neuen Situation stand, dass man viele Sowjetbürger im Land hatte und dadurch, dass die Sowjetunion zerfallen ist, konnte man nicht die Bürger einfach zurückschicken ins Land, weil das Land Sowjetunion gab es ja nicht mehr. Und dann hat man sich dazu entschieden, so ein Mittelding einzuführen, wenn man so salopp sagen möchte, diesen grauen Pass. Das bedeutet, dass man alle Rechte und Pflichten eines normalen Staatsbürgers hat, mit Ausnahme des Wahlrechts. Ist nicht erlaubt, in kritischen Jobs zu arbeiten, die für die Staatssicherheit relevant sind. Ansonsten hat man diplomatischen Schutz und genießt auch sonst alle Wohltaten des Staates im Hinblick auf Sozialausgaben etc. Schlussendlich, um kurz zu Ihrer Frage zurückzukommen, der Krieg in der Ukraine wird hier verschieden aufgenommen, auch von der ethnisch russischsprachigen Bevölkerung. Man kann ganz grob sagen, dass sich dieser Bevölkerungsteil drittelt. Ein Drittel ist eher dafür, ein Drittel ist neutral und ein Drittel ist dagegen. Das war früher, vor dem Beginn 2022 des Krieges, etwas homogener.
Wie kommt das, dass das jetzt so anders geworden ist?
Naja, also zum einen ist es natürlich deutlicher geworden, was der Krieg in der Ukraine, der ja schon seit 2014 herrscht, wirklich bedeutet. Davor war das so ein bisschen unter dem Radar und auch die Anstrengungen Russlands, im Hinblick auf Informationen, was über diesen Spezialmilitäroperationen oder eben Krieg kundgetan wird, sind stärker. Und dadurch, dass eben so viele russischsprachige Bürger in Lettland leben, sind sie eben auch stark abhängig von den russischen Informationen. Und je nachdem, wie das gespielt wird oder wie stark da kommuniziert wird, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Meinung der Russen und der Russinnen. Auf der anderen Seite ist Lettland ein sehr pro-ukrainisches Land. Die ganze Gesellschaft ist davon durchdrungen, von diesem Kampf nach Freiheit, weil man das eben am eigenen Leibe erfahren hat. Und deswegen fühlt sich diese Bevölkerungsgruppe ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite hat man dieses starke gesellschaftliche Bild, pro-Ukraine, man muss die Ukraine unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Informationskampagnen von Russland, wo genau das Gegenteil dargestellt wird. Und deswegen befinden sich einige eben in dieser zwiespältigen Situation. Was stimmt jetzt genau? Wie entscheide ich mich? Dann gibt es natürlich noch familiäre Hintergründe etc. die dann eine Rolle spielen und die ganzen, sagen wir mal, Blasen, wo man lebt und mit wem man tagtäglich zu tun hat, die solch eine Meinung beeinflussen.
Putin hat ja schon mehrmals gedroht, wenn ihr die Russen bei euch in Lettland, Zitat, wie Schweine behandelt, dann wundert euch nicht über die Folgen in eurem Land. Was meint ihr denn damit? Ist das eine Diskriminierung, die dort stattfindet, oder ist das einfach Putin, wie er lebt und lebt?
Ja, naja, man muss natürlich sehen, dass Putin und Russland ja vor allem diese Politik verfolgt, seit ja vielen Jahren schon, dass die eigenen Staatsbürger unterdrückt werden und dass deswegen Russland dazu genötigt ist, dort politisch oder eben auch militärisch einzugreifen. Das ist ja erstmal das Oberthema. So, deswegen muss man das alles schon erstmal einordnen sehen. Er hat dieses Zitat genutzt oder gemacht, als es ein sogenanntes Sprachengesetz hier umgesetzt worden ist, das besagt, dass die Primärsprache in Lettland Lettisch ist. Dass also alle Schulen, Universitäten, Kindergärten etc. primär auf Lettisch geführt und unterrichtet werden müssen. Was jetzt auf den ersten Blick natürlich völlig normal ist. Natürlich ist das so. Aber in Lettland ist es eben so, dadurch, dass wir einen relativ großen Teil von russischsprachigen Bevölkerung haben, gibt es vor allem im Ostteil des Landes Bereiche und Regionen, wo die Menschen quasi vom Kindergarten bis zum Abschluss der Oberschule die Schulbildung völlig auf Russisch durchlaufen, weil eben da Russisch gesprochen wird. Die ganze Infrastruktur, die Communities sind russischsprachig. Deswegen ist das normal. Das hat eben geschichtliche Gründe. Und Lettland hat damit schon längerem versucht, das natürlich zu ändern und hat jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, dem vollständigen Krieg, begonnen, eben die Schulbildung komplett auf Lettisch umzustellen. Und das hat Putin schlussendlich veranlasst, zu sagen, man wird hier schlecht behandelt, weil er das eben als Diskriminierung ansieht.
Soweit der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung für die baltischen Staaten, Oliver Mowinski, über die komplexen Beziehungen zwischen den Letten und den ethnischen Russen und ihrer Geschichte. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Mowinski.
Vielen Dank, Frau Wohland.
Morgen geht es in der Weltzeit um Libyen nach der Flut. Einer Flut, die vor einem Jahr die ostlibysche Stadt Darna komplett zerstörte. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.